Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Offenbarung 15, die Verse 1 bis 8. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Gerichte sind offenbar geworden. Danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Ich lade Sie und euch ein zum Gebet und mit dem anschließenden Lied miteinander uns vor Gott zu stellen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Das wollen wir vor dir mit diesem Bibeltext bekennen und dir von Herzen danken, dass wir vor dich treten dürfen hier als deine Gemeinde. Was für ein Vorrecht, weil du so groß bist und wir so klein im Vergleich zu dir. Und du kennst jeden von uns, die vergangenen Tage, schon diesen Morgen, die letzten Wochen. Und so vieles entspricht nicht deiner Liebe, deiner Heiligkeit, deiner Reinheit. Und danke, dass wir in Jesus Christus befreit und erlöst als deine herausgerufene Gemeinde so zu dir kommen dürfen. Und so legen wir dir diesen Gottesdienst hin, bitten dich um Vollmacht für den Norbert, dass er uns dein Wort auslegt und für offene Herzen darauf zu hören. Wir wollen aber auch weiterblicken auf unsere Geschwister weltweit. Oh Herr, du weißt, wie sie teilweise in ganz anderen Umständen dir nachfolgen, in ganz anderer Bedrängnis. Bitte stärke sie, lass sie standhaft bleiben, setz sie zum Segen und zum Licht für ihre Verfolger. Lass diejenigen, die sie unterdrücken, kapitulieren vor deiner Größe und vor deiner Kraft, die durch deine verfolgten Kinder hindurch leuchtet. Wir bitten dich so darum. Auch für dein Volk Israel. O Herr, kümmere dich um diese schreckliche Kriegssituation im Nahen Osten. Gib denen Mut, die an dich gehören, und mach unseren messianischen Geschwistern Mut und gib ihnen Freimütigkeit, von dir zu sprechen, dich weiterzutragen, und tu Menschen hinzu, lass dein Volk dich erkennen und auch alle in der Umgebung, dass in diesem menschlich Schrecklichen du durchleuchtest. Wir bitten dich auch für unser Land, für all diejenigen, die hier Verantwortung tragen und in der Politik stehen, Herr. Begegne ihnen. Du kannst jedem begegnen, sofern er auch von dir scheint. Und du kannst auch unser Land erwecken, das vergessen hat, dass es dich vergessen hat, wo du in so vielen Teilen überhaupt keine Rolle mehr spielst. Oh Gott, du spielst die größte Rolle, und bitte offenbar dich. Und schenk auch uns als Gemeinde Mut in unserem Umfeld, dich zu bezeugen. Mach Türen auf für dein Evangelium. Und zuletzt legen wir dir noch unsere Kinder hin, die jetzt hier in den Kindergottesdiensten sind. Begegne ihnen, triff ihr Herz, lass sie dich sehen auf ihre kindliche, besondere Art und Weise. Und dich als ihren Herrn und Heiland kennenlernen. Danke, dass du mit uns bist und dass wir dich in die Mitte dieses Gottesdienstes stellen dürfen. Dir sei die Ehre. Amen.
Ich habe den Eindruck, ihr seid so ein bisschen in Feierlaune heute Morgen. Das ist nicht falsch bei Offenbarung 15. Auch diese Feierlaune tatsächlich schon ein wenig vorwegzunehmen, auch wenn es noch ein wenig dauern sollte. Aber Offenbarung 15 führt natürlich da hinein, auch wenn es zu Beginn noch sehr, sehr düster aussieht. Und wir wollen das deutlich sehen, wenn jemand unter uns sein sollte, der denkt, diese Offenbarungstexte, die verwirren mich jedes Mal wieder neu. Und ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen soll, wohin das führen soll. Und manchmal muss man ein Stück vorangehen und sehen, und heute Morgen habe ich das selber gemacht, nämlich noch einmal ganz zum Ende zu gehen, nach Offenbarung 22, wo es dann heißt, und ich sah einen breiten Strom, klar wie Kristall. Also all die roten Fäden, die losen Fäden, die jetzt da rumwabern und irgendwie nicht zu fassen sind, die werden am Ende, das darf man symbolisch nehmen, zu einem großen, breiten Strom werden, der klar ist wie Kristall. Wunderbar. Und das löst auch bei mir Feierlaune aus, auch wenn dieser Text heute Morgen nicht ganz, ganz leicht ist. Wenn es diese Offenbarung nicht gäbe, dann wüssten wir vieles nicht, wie die Weltgeschichte weitergeht. Ohne diese Offenbarung hätten wir natürlich viele Worte aus den Psalmen, aus den Propheten, viele eben lose Fäden. Aber wo führt das dann irgendwann zusammen? Wir wüssten nicht, wie die Völker nebeneinander existieren, ob das alles reiner Zufall, reines Schicksal ist, wer wann zufällig die Weltmacht hat, ob es sich in endlosen Wiederholungsschleifen einfach nur immer wiederholt und nie wirklich endet. Wir sehen manche Gestalten auch in der Bibel. Wir sehen von den Babyloniern, den Griechen, den Römern, den Westen, den Osten, der immer wieder genannt wird, Norden und Süden. Der Drache, das Tier, der Antichrist, die Bosheit, die Gesetzlosigkeit, totalitäre Gewalten und Gestalten. Eine löst die andere ab und wir haben sie alle irgendwie schon gesehen. Wir haben bei allen irgendeine Vorstellung, wie das gehen wird. Aber wie kommen wir nun hin zu diesem großen und breiten Strom? Oder bleibt alles in Bewegung, bleibt alles so, wie es ist? Wenn wir nur einmal die letzten 40 Jahre anschauen und in meinem Alter kann ich ja auch schon auf 40 Jahre zurücksehen, also auch mit einer bewussten Wahrnehmung, dann werden wir sehen, was sich in diesen 4 Jahrzehnten alles grundlegend geändert hat. Gehen Sie da mal bewusst durch, was hat sich in diesen letzten 40 Jahren alles verändert? Und die 40 Jahre davor? Und die 40 Jahre davor, Sie können fast immer in diesen 40 Jahren Jahresrhythmen denken und merken dann, dass da so deutliche Abschnitte zu sehen sind. Wir können heute schon sagen, in den nächsten 40 Jahren wird das Tempo an Veränderungen vermutlich noch deutlich zunehmen. Es läuft immer schneller. Der Zustand dieser Welt, die Mächte dieser Welt, ob politisch, wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich, moralisch, religiös, was immer sie dazu nehmen, auch wissenschaftlich natürlich, stehen vor gewaltigen Umbrüchen und wir glauben trotzdem immer noch, dass die Welt regiert wird von menschlicher Vernunft. Soll ich mal fragen, wer glaubt's? Ich sehe doch keine Hand. Also, ich will auch nicht der Einzige sein, der das so sagt. Nein, wir glauben natürlich nicht mehr, schon lange nicht mehr daran, dass diese Welt von reiner menschlichen Vernunft regiert wird. Wir staunen fast jeden Tag darüber, wenn wir die Nachrichten sehen, wie bei aller Vernunft und Klugheit der Welt, die es ja immer noch gibt, das ist ja keine Frage, die Welt trotzdem mehr und mehr aus den Fugen gerät und keine Macht und keine Kraft da ist, die tatsächlich das Ganze zu einem großen, breiten Strom zusammenführt, diesen breiten Strom sichtbar macht. Ohne diese Offenbarung des Johannes wären wir komplett ratlos, wie das gehen soll, wie das gehen kann. Wir würden eher mit Goethe sagen, die Geister, die ich rief, werde ich nicht los. Das ist ja auch eine wichtige Aussage, die bis heute permanent wiederholt wird, weil irgendwie doch eine Wahrheit drin steckt. Das sind Geister, die werden wir nicht mehr los. Verschiedene Welten, Weltläufe, Epochen der Weltgeschichte nennen wir es manchmal, oder ganz einfach, wie es die Bibel sagt, die Äonen, die großen Zeitabschnitte, die wir da erleben. Und große Zeitabschnitte heißt nicht diese riesengroßen, unüberschaubaren Zeitabschnitte, sondern das können auch 40 Jahre sein oder auch nur 10 Jahre. Aber Zeiträume, die nicht in Tag und Stunde zu berechnen sind, sondern Kairoi, die Zeiten, die Gott sich gesetzt hat, dass er in diesen Zeiten etwas Bestimmtes erreichen will und erreichen wird. Ohne dieses Buch der Offenbarung gäbe es für uns keinen erkennbaren roten Faden. Wir müssten dann sagen, es kommt halt, wie es kommt. Und wir sind weitgehend nur staunende oder verwirrte Zuschauer dessen, was da alles geschieht, was sich auf dieser Weltbühne abspielt. Mit der Offenbarung des Johannes sehen wir nicht nur, was da kommen wird, wir sehen nicht nur, dass es immer schlimmer wird, immer angespannter wird, wie die Dinge außer Kontrolle geraten, wir sehen nicht nur die roten Fäden der Geschichte, die sich auch an manchen Seiten deutlich zeigen, wir sehen vor allem auch die roten Fäden seiner Heilsgeschichte. Und dafür brauchen wir dieses Buch, seine Heilsgeschichte, die hinter den Kulissen dieser Weltgeschichte zu sehen ist, aber weitgehend auch nur da. Das heißt, dieser Blick hinter die Kulissen, der muss uns erst noch geschenkt werden. Wir sehen auch, wo die Geschichte tatsächlich gemacht wird. Wie Geschichte entsteht, wie sie sich weiterentwickelt. Wir würden vielleicht sagen, Geschichte wird gemacht, wo vernünftige Menschen zusammenkommen, wo sie in ihren Räten, in ihren Konferenzen und Gipfeltreffen zusammen sind, irgendwelche Entscheidungen dort getroffen werden und merken dann schon bald hinterher, das war wieder ein Fehlschlag. Die wirklichen Vorgänge und Prozesse der Weltgeschichte entstehen in einer Welt, die für uns vollkommen unsichtbar ist. Allein diese Erkenntnis scheint mir schon sehr wichtig zu sein. Diese Prozesse entstehen anderswo, in einer unsichtbaren Welt. Und ich würde uns raten, dass wir das wörtlich nehmen. Die eigentliche Geschichte spielt sich woanders ab. Dann sehen wir, wie Geschichte funktioniert. Wie wird das gemacht? Wie entsteht das? Wir können es ja mal ganz neutral formulieren, wo auch manche unserer Zeitgenossen, Medien und Politiker und manche andere mit einstimmen würden. Wir haben es nicht nur mit Vernunft und Wissen zu tun, sondern wir haben es mit sehr starken, dynamischen Prozessen zu tun. Das sehen wir. Mit Vorgängen, die fast täglich für neue Überraschungen sorgen, ohne dass wir genau sagen, woher kommt das eigentlich, wer hat das eigentlich beschlossen. Manchmal haben wir so Ideen, dass wir sagen, das muss doch jemand beschlossen haben. Hat aber keiner beschlossen, das ist woanders beschlossen worden. Wir können es mit den Worten von Paulus fassen, der ebenfalls hinter die Kulissen schaut. Und das ja sehr, sehr ähnlich formuliert, wie wir es gerade allgemein formuliert haben. Aber eben nur fast genauso, wenn Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 6. Da müssen Sie nur die bösen Geister streichen und die Finsternis und jeder würde Ihnen zustimmen. Aber dass hier eine Qualität, eine düstere Qualität sichtbar wird, dass es nicht nur irgendwie weitergeht, sondern immer mit diesen klaren Strukturen hinter den Kulissen zu tun hat. Der Unterschied im Wesen all dieser Prozesse ist, dass wir nicht im Licht leben, sondern tatsächlich in der Finsternis. Und dass es keine tollen Ideen und Erkenntnisse und reine Vernunft ist, die uns leitet, sondern böse Geister unter dem Himmel. Auch das können Sie neutral formulieren. Böse Prozesse, böse Dynamik. Und dass es was mit Geistern zu tun hat, oder wenn Sie wieder neutral sein wollen, mit Geist, selbstverständlich. Und wir sind ganz nah bei Paulus, Epheser 6 und bei Johannes, bei all den Bildern und Gestalten, die wir schon gesehen haben. Wir sind tief drin in dieser jenseitigen Welt. Die Herren der Welt sind nicht die Herren Politiker, sondern die Herren der Welt, so nennt es hier auch Johannes in der Offenbarung, das sind die Kosmokratoren. Muss man eigentlich nicht erklären. Kosmokratoren, das sind die Regierenden, die Mächtigen dieser Welt. Wir können auch wieder sagen, die Gesetze und Gesetzmäßigkeiten, die Prinzipien und die Normen, allesamt bestimmt von dem tiefen Glauben an die reine Vernunft. Was für ein Irrtum. Aber viele glauben daran. So Wenn es auch nicht immer so funktioniert, so muss es doch funktionieren. Was hätten wir denn sonst, wenn das nicht mehr funktioniert? Und dann sehen wir, die Deutschen haben natürlich ihre, also wir haben unsere Vernunft. Schon in der Theologie sagt man, also sagen andere über uns, ihr Deutschen, ihr habt eine ganz merkwürdige Theologie. Kein Mensch denkt so wie ihr. Wenn man in England Theologie studiert, die sagen, was macht ihr da eigentlich in Deutschland? Was habt ihr für komische Ideen? Und das betrifft dann nicht nur die Theologie, das gilt auch für all das Denken, für unsere Lebenskonzeption. Die Franzosen haben eine etwas andere Vernunft, die ist vielleicht ein bisschen entspannter, ich weiß es nicht, aber die denken ein wenig anders, hängt auch mit Sprache zusammen. Unsere Sprache ist unser Denkprogramm. Und manche Dinge können wir gar nicht denken, die Franzosen denken können oder Griechen oder Hebräer, die denken anders. Die Briten, die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die Inder, die Afrikaner denken anders, haben eine andere Vernunft als wir. Und trotzdem würden sie alle sagen, wir haben doch einen Verstand. Wir denken doch ganz deutlich, sehr scharf über all die Dinge nach in allen Kulturen. Und manche würden auch protestieren und sagen, das ist doch nicht alles Böse, was da ist. Da ist doch auch so viel Gutes. Die Politiker, die Wissenschaftler, Medien, Filmemacher, wir haben das ja gerade gesehen, wie das auch versucht, ein wenig Ehrlichkeit ans Licht zu bringen, was da in diesen Zeiten geschieht. Presse, Journalisten, Tagesschau, heute Nachrichten. Also ich will ja keine Werbung machen, aber man würde doch erwarten, dass die Öffentlich-Rechtlichen zumindest noch ein bisschen nah an der Vernunft und an der Wahrheit sind. Ein paar Zeitungen gibt es dann noch, ganz sicher. Und trotzdem, nicht zu übersehen, sie sind allesamt Teil dieses Systems. Und System, da sagt Paulus, das System ist bestimmt von Epheser 6. Wir kommen da nicht heraus. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht los. Und Paulus sagt, es sind böse Geister unter dem Himmel. Johannes sagt, am Ende wird es sich offen zeigen als ein Tier aus dem Meer. Die Formulierung ist schon gigantisch. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Sie können da reinschlagen, wo sie wollen. Da taucht immer eine neue Gestalt auf und sie werden sie nicht los. Alles ist von Geist und von Geistern bestimmt. Das System hat einen Namen, es sind die Kosmokratoren, die eigentlichen Herrscher der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, die bösen Geister unter dem Himmel. Und Paulus sieht diese Geister mit einer großen Klarheit. Johannes beschreibt diese Geister sehr, sehr detailliert, auch in der Folge. Die Gemeinde kämpft mit diesen Geistern. Das ist unser Auftrag. Das gehört in unser Leben hinein. Wir haben diesen Kampf zu kämpfen. Das ist wirklich wahr. Paulus sagt, wir haben es immer mit diesen Geistern zu tun in unserem Leben, gerade als Gemeinde Jesu. Und wenn man das weiß, dann schaut man vielleicht ein wenig entspannter auch die Nachrichten am Abend. Dann weiß man, ja, da müssen wir hinter die Kulissen sehen und nicht auf den Bildschirm. Müssen verstehen, was da passiert. Wir erleben dabei alles, was andere auch erleben. Und menschlich gesehen wird die Gemeinde diesen Kampf immer verlieren. Menschlich gesehen hat auch Jesus diesen Kampf verloren, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Und er ist diesen Weg ganz bewusst gegangen, wissentlich, was da geschehen wird. Menschlich gesehen bleibt uns immer nur das Kreuz, uns hier vielleicht nicht so sehr. Das mag sein, wir leben hier in wirklich guten Zeiten. Im Gebet haben wir es immer wieder vor Augen, nämlich die vielen in dieser Welt, die das Kreuz wirklich als eine Realität in ihrem Leben haben, jeden Tag neu dieses Kreuz auf sich nehmen müssen. Menschlich gesehen, die unzähligen Märtyrer der Kirchengeschichte, die vielen Christen, die um ihres Glaubens willen leiden und möglicherweise alles verlieren, zumindest alles riskieren. Und wir müssen das immer wieder sehen. Wir erleben alles, was andere auch erleben. Wir sind da nicht herausgenommen, sondern wir erleben zusätzlich noch den Widerstand oder Verachtung oder Verfolgung, je nachdem, wo wir gerade leben. Aber auch das wollen wir sehen. Wir haben zugleich dieses riesengroße Plus, das andere noch nicht kennen, noch nicht sehen, noch nicht haben. Wir leben schon in einem ganz anderen System. Sonst hätten wir hier nicht mit euch so singen können, wenn dieses andere System nicht schon da wäre, sichtbar wäre. Bei Johannes heißt das, da sind die Überwinder. Da stehen sie, wir sehen sie, wir hören sie schon, wir hören sogar schon, was sie singen. Da sind die Überwinder. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Das sind diese schönen Formulierungen, ganz am Anfang der Offenbarung schon gewesen. Dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Wer überwindet, dem will ich Macht geben über die Heiden. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wer überwindet, der wird es alles ererben und so weiter. Die Überwinder stehen hier und wir sehen sie und freuen uns mit ihnen und an ihnen, dass der Blick nicht nur oder nur ganz wenig zu den Kosmokratoren dieser Welt geht und wir erstarren vor dem jeden Tag neu bei jeder neuen, bei jedem neuen Irrsinn, der da geschieht, wieder neu, hilflos, hoffnungslos, ratlos sind, sondern der Blick geht nun zu einem anderen. Und der Name, der ist natürlich Programm und der passt hier genau rein, nämlich nicht der Kosmokrator, sondern der Pantokrator. Dieses Wort steht hier, der Pantokrator, der, also vom Griechischen her, der Mächtige über allem, über allem. Ihm ist alle Macht und alle Gewalt gegeben. Wir sind noch einmal bei Offenbarung 14, der Menschensohn, dem alles gegeben ist. Und das Geheimnis des Johannes und von Paulus und Petrus und ich würde auch noch den Schreiber des Hebräerbriefes dazu nehmen, den wir nicht ganz sicher kennen, wo wir ein bisschen unsicher sind, wer das nun geschrieben hat. Ihr Geheimnis ist, dass sie nicht mehr zu diesem System gehören, sondern dass sie vollkommen, ist ein wenig übertrieben, vollkommen in einem anderen System leben, in der Ewigkeit, hinter den Kulissen. Ja, wir stehen mit einem Bein noch immer in dieser Welt, in all dem, was dann noch um uns ist, aber mit dem anderen Bein, und ich hoffe, dass dieses Bein immer größer, immer stabiler wird, verwurzelt sind in der Ewigkeit, in der Wahrheit, in seinem Wort. In diesem anderen System zu leben und zu denken und zu glauben, das hat Jesus selbst so formuliert in Johannes 17, in diesem großen Evangelium. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann kommt ein wunderschöner Satz. Heilige sie in der Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und da stehen wir nun mit seinem Wort. Da stehen wir mit all den Worten, die wir schon kennen, die wir haben, auch da, wo wir noch ein wenig verwirrt sind, aber dass wir sehen mit der Offenbarung, die Geschichte hat ein Ziel. Es gibt keine endlosen Wiederholungsschleifen, immer noch einmal eine Runde, auch wenn es so aussehen mag, sondern die Geschichte hat ein klares Ziel. Und die Offenbarung des Johannes macht uns gewiss, dass er mit uns dieses Ziel auch erreichen wird. Kurz nachdem das Schlimmste geschehen ist, so will ich es heute Morgen formulieren, warum? Weil vor dem Letzten das Schlimmste sein wird. Das Schlimmste, das wir in diesen sieben Plagen noch sehen werden, da werden wir heute Morgen nicht so sehr darauf eingehen, sie kommen ja noch ab Kapitel 16 der Offenbarung, aber dass die Geschichte ein klares Ziel hat, neben all dem, was noch kommen wird, auch an Katastrophen, an Kriegen, an Hungersnöten, an Verwirrung, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten, der Abfall, das Tier, der Antichrist. Das heißt, jede Form von Stabilität wird noch fallen. Jede Form von Verlässlichkeit, von Ordnung, von einem geregelten Leben, von Orientierung wird verloren gehen, wenn man keine Orientierung in seinem Wort hat. Und wir sehen, dass es schon ein Teil der Gegenwart ist. Die Orientierung ist längst verloren gegangen. Wir haben so viele Orientierungen, so viele unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Das ist Gegenwart. Orientierungslosigkeit nimmt zu. Es gibt keine erkennbare Wahrheit mehr. Und damit wird alles beliebig. Es gilt nichts mehr. Das Leben, das ist immer mein Eindruck, wenn ich dann irgendwelche neuen Ideen sehe, das Leben wird neu erfunden. Und die Erfinder dieses neuen Lebens, sie sind wirklich davon überzeugt, dass sie nun die Wahrheit gefunden haben. Es wird ein Experimentierfeld eröffnet für eine Gesellschaft, für eine Kultur und jeder, hat man den Eindruck, kann da mitmischen, ohne zu wissen, was am Ende herauskommen wird. Experimentierfeld. Man probiert ein wenig aus, am Ende staunt man und die meisten, die in der Geschichte experimentiert haben, haben am Ende das ganz, ganz große Chaos angerichtet. Vordergründig wird nichts mehr sein, wo man sich festhalten könnte. Das Einzige, was am Ende bleibt, ist sein Wort. Sein Wort, dein Wort ist die Wahrheit, seine Verheißungen, seine Zusagen, sein Wille, sein Plan, sein Ziel, seine Macht. Und wer ohne sein Wort ist, wird am Ende ohne jede Orientierung in die Irre gehen. Da muss man noch gar nicht mal von den großen Strafen und Gerichten sprechen, sondern das ist schon schlimm genug, wenn man mit seinem Leben in die Irre geht. Wenn man alles verliert. Keine Wahrheit mehr da ist. Und Johannes steht da auf und sagt, was er sieht. Er sieht nicht irgendwas, er sieht nicht etwas Merkwürdiges oder Undefinierbares, sondern er sieht ein Zeichen am Himmel, ein wunderbares und großes Zeichen am Himmel. Die Zeichen und Wunder in den Evangelien sind nicht einfach nur, damit wir mal was zu staunen haben. Könnte man ja meinen, dass Jesus da ein Zeichen, ein Wunder nach dem anderen tut, um Menschen zu beeindrucken. Sondern die Zeichen und Wunder sind sein Personalausweis. Damit die, die in seinem Wort zu Hause sind, ihn auf Anhieb erkennen. Das sind die Zeichen und Wunder. Man sieht das Zeichen und man weiß, was dieses Zeichen zu bedeuten hat. Man sieht seine Wunder und wir wissen, das kann nur einer. Das ist Jesus, der Herr. Und das Ziel der Zeichen und Wunder ist nicht, dass wir staunen, sondern dass die, die zu ihm gehören, auch im tiefsten Chaos sein Gesicht noch erkennen. Seine Haltung, sein Wort, seine Gegenwart. Ich bin da, wo niemand mich sehen kann. Aber ich bin da und wir sehen ihn in den Zeichen und Wundern in aller Klarheit, wo andere nichts sehen können. Ich sehe dich. Ich weiß, wer du bist. Es gilt immer noch Psalm 139. Ich sehe deine Gedanken von Ferne. Es ist kein Wort auf deiner Zunge, das du ja nicht schon wüsstest. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und er hat alle Fäden in der Hand. Alle Fäden, die am Ende zu einem großen, breiten Strom zusammengefasst werden. Er ist der Allmächtige, so sagen wir es im Deutschen, er ist der Pantokrator, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und wir können es ein wenig runterschrauben und sagen, wir haben einen Namen. Jesus ist der Herr. Jesus, der Gekreuzigte. Jesus, der Auferstandene. Er ist dieser Herr, der Pantokrator. Und die Bibel ist die Bedienungsanleitung für diese irre Zeit, in der oder vor der wir noch stehen. Das ist sozusagen der Beginn des letzten Aktes der Weltgeschichte, kurz vor dem Zusammenbruch aller Systeme dieser Welt. Und dann schauen wir jetzt einmal nicht mit dem Blick des innerweltlichen Systems, sondern mit dem Blick aus der Perspektive der Ewigkeit. Wir sehen, dass hinter dem allergrößten Chaos am Ende dieser Zeit eine große Klarheit, eine glasklare Ordnung plötzlich sichtbar wird und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Schon die Formulierung macht das klar. Das gläserne Meer, das ist wie ein Spiegel. Das hat was Ästhetisches. Ich denke, dass manchmal, wenn man so Wüstendünen oder Dünen am Strand sieht, wenn die so einen ganz feinen Grat oben, ich finde das faszinierend, da kann ich stundenlang zusehen. Oder wenn es so Schneeverwehungen im Winter gibt, und dann läuft da irgend so ein Kamel durch und macht das schöne Bild kaputt. Das ist so dieses gläserne Meer in dieser ganz großen Klarheit, wo kein Schaden, kein Makel dran ist, sondern man sieht in großer Klarheit, vermengt mit Feuer. Da ist er gegenwärtig, da wirkt er. Und das brauchen wir in dieser Zeit. Petrus schreibt, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und dann kommt dieser letzte Akt der Weltgeschichte. Das Meer, die Völker. In der Bibel ist das Meer fast immer gleichzusetzen mit den Völkern, mit dem Aufruhr, mit der Unruhe, mit dem Chaos, mit den Kriegen, mit dem Elend. Stürmische See, aufgewühlt, selten ruhig. Eigentlich das, was wir in Markus 4 beschrieben finden, diese Geschichte ist eine der beeindruckendsten in den Evangelien. Da war gerade noch der Sturm und das Geschrei der Jünger vor Jesus und wo es heißt, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und diese schöne Formulierung, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Da ist das Meer. Ein ganz stilles, ruhiges Meer, wie es nur selten zu sehen ist. Und es ward eine große Stille. Und Johannes kann sagen, ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Ich war ja mit drin in diesem Boot. Ich habe es ja erlebt. Also nicht nur den Sturm und den Wind und all das, was da war, sondern dieser Augenblick, in dem er aufstand. Wir noch in großer Panik und Angst. Und er reckt seine Hand aus und sagt eigentlich nur diesen kleinen Satz, schweig und verstumme. Und es ward eine große Stille. Das ist dieser Pantokrator, der alles in seiner Hand hat. Und ich will noch eine andere Geschichte hinzufügen, die kennen Sie schon von mir, weil ich die einfach immer wieder lese. Ich finde die so genial. In 2. Könige 6, wo die Aramäer ihre Heere in Stellung bringen gegen Israel. Man kann das ja fast als hochaktuell bezeichnen, was da beschrieben wird. Rosse und Wagen und ein großes Heer der Aramäer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes, also Elisa, stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr. Da würde ich mir ein bisschen mehr Fantasie von den Übersetzern wünschen. Die haben nicht gesagt, auweia, ho, was ist das denn? Sondern das war Todesangst, das war Panik. Wir sind am Ende, das war mehr als das, was die Jünger im Boot erlebt haben. Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Wir sind am Ende, da kommen wir nicht mehr heraus. Die Bilder, die wir aus Nachrichten haben, das ist das, was der Knecht von Elisa da sieht. Nichts Harmloses, irgendwo am Ende der Welt, sondern diese unglaubliche Angst und Sorge vor dem, was da kommt. Was sollen wir nun tun? Und diese Geschichten wiederholen sich ja durch die Geschichte hindurch und sie wiederholen sich am Ende der Zeit auch weiterhin. Und dann kommt dieser große Satz von Elisa, er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Die Offenbarung ist nicht viel anders. Die Offenbarung des Johannes wiederholt diesen Eindruck, diese Geschichte in immer neuen Wendungen. Johannes erinnert daran, da stehen sie an diesem gläsernen Meer, aber sie stehen nun auf der anderen Seite. Das ist was ganz anderes, auf der anderen Seite zu stehen. Also nicht mehr zu fragen, wo stehe ich denn nun mit einem Bein noch ganz in dieser Welt, mit dem anderen Bein taste ich mich vielleicht schon ein wenig vor und ahne, was da noch alles zu erleben und zu sehen ist, sondern ich bin noch ein bisschen hier. Und vielleicht darf man das auch sagen, wenn man so langsam doch älter wird, werden wir ja auch. So langsam kommt dieser Eindruck, ja, ich bin schon noch da. So mehr oder weniger. Aber die Standfestigkeit in der anderen Welt, die Standfestigkeit auf der anderen Seite dieses Meeres, dieses gläsernen Meeres, die nimmt jetzt langsam auch schon zu. Und man hat ein Gespür dafür, ich stehe schon woanders. Ich weiß, wohin ich gehöre. Ich weiß, wozu ich berufen bin. Und das zu sehen, diesen Unterschied, wo ich stehe, das gläserne Meer, das natürlich eine Anspielung ist auf das, was im Alten Testament in der Bibel an verschiedenen Stellen beschrieben ist, wenn wir an ebenfalls die anderen Plagen denken, nicht 7, sondern 10 Plagen in Ägypten, und dann nach der letzten Plage der Durchzug durch das Rote Meer kommt und die Mauern von Wasser, die wir uns nicht vorstellen können, sich auftürmen und Israel dahin durchmarschiert, ohne einen nassen Fuß zu bekommen und anschließend diese Mauern wieder in sich zusammenbrechen und das gesamte Heer der Ägypter umkommt in diesem Meer. Und dann sehen wir sie, wir ahnen zumindest, wie sie am Meer stehen und zurücksehen und sich wundern, dass alles so ruhig ist, so still. Das gläserne Meer. Und dann kommt das Lied des Mose und dann singen sie das Lied des Mose am Roten Meer. Nach dieser Erfahrung. Und dann heißt es später in 5. Mose 31, dass dieses Lied noch einmal aufgeschrieben werden soll. Und es wird noch einmal ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben. Und jedes Kind in Israel soll dieses Lied lernen, soll es auswendig kennen. Das Lied des Mose. 2. Mose 15 und 5. Mose 31, Bildungsauftrag in Israel, das Lied des Mose zu kennen. Und 5. Mose, wenn Sie 2. Mose 15 kennen, lesen Sie auch nochmal 5. Mose 31, diese ausführliche Version vom Lied des Mose. Es gibt einen gewaltigen Unterschied. Israel singt das Lied des Mose. Und jetzt kommt das Neue hinzu, und Israel singt das Lied des Lammes. Zumindest eine Auswahl, zumindest die Überwinder, die stehen nun auf der anderen Seite des gläsernen Meeres und sie singen das Lied des Mose und das Besondere, sie singen auch das Lied des Lammes. Sie haben verstanden, sie haben ihn erkannt, sie sehen ihn, sie glauben ihm. Groß und wunderbar sind deine Werke. Das ist Bekenntnis Israels. Ja, wir stimmen natürlich mit ein, gar keine Frage. Aber dass Israel das singt, dass sie das nun fassen dürfen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, Pantokrator. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das ist die Ouvertüre zum letzten Akt. Ouvertüre heißt normalerweise, das geht richtig bombastisch los. So verstehe ich Ouvertüren. Da muss man schon sehen können, was am Ende kommt. Und am Ende kommt das, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Bevor es in die letzten 7 Zornesschalen geht, die letzten 7 Gerichte, muss das klar sein, muss das offenbar werden. Und das Verständnis, dass seine Gerichte kommen werden, dass seine Gerichte gerecht sind, er ist wahrhaftig. Das heißt, er ist immer noch derselbe, unveränderbare, der Ewige. Und es gilt immer noch der Satz, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das hört nicht auf. In allen Gerichten hört das nicht auf, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, der am Kreuz sein Leben für die Feinde, für die Sünder hingibt, wechselt am Ende nicht sein Gesicht, seine Haltung, seine Meinung, sondern es bleibt dabei, dass die Liebe Jesu immer noch steht. Dass er nicht, wir haben ja im Deutschen so merkwürdige Abwandlungen von diesem Wort des Gerichtes, dass er nicht hinrichten wird, sondern dass er herrichten wird. Das ist schon ein Unterschied. Oder dass er zurechtbringen wird. Dass das kein schöner Spaziergang ist mit diesen 7 Plagen, das ahnen wir schon. Dass das nicht leicht ist, sondern dass es ein ganz, ganz schwerer Weg sein wird. Ein Weg, bei dem der Tempel, die Schiffshütte erfüllt ist vom Rauch Gottes. Das heißt, da kommt nun keiner mehr rein. Da gibt es kein Gebet mehr, kein Eintreten mehr, keine Buße, keine Umkehr mehr, sondern da ist nur noch dichter Rauch, dichter Nebel und es tritt er hervor als der Ewige und wird sein Gericht halten. Und trotzdem, wenn manche das für eine Drohkulisse halten, müssten wir zugleich sagen, Gericht in der Bibel wurde nur selten als eine Drohkulisse empfunden. Das sind all die moralischen Gestalten, die meinen, sie wären schon irgendwie gut. Und manchmal kommt dann der Eindruck, ich bin vielleicht doch nicht ausreichend gut. Dann wird es plötzlich zur Drohkulisse. Wenn man sich da verhakt irgendwo in dem, was man sich vorgenommen hat, sondern Gericht in der Bibel heißt immer, da ist eine riesengroße Sehnsucht danach. Sehnsucht nach Gericht. Du wirst Recht schaffen. Du wirst Gerechtigkeit offenbar machen. Singet dem Herrn ein neues Lied, Psalm 98, genial formuliert. Ist ja dasselbe, was Offenbarung 15 sagt. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Warum ist es so wichtig? Weil wir ganz automatisch, wenn wir genauer hinschauen, Millionen von Juden sehen, die da von einer großen Freude erfüllt sind. Er schafft Recht. Er wird das Unrecht nicht durchgehen lassen. Millionen von Christen, Millionen von Menschen, die gelitten haben, die Unrecht erlebt haben. Ja, es gibt auch die anderen, gar keine Frage. Es gibt auch viele, die sind in ihrer Schuld hängen geblieben, die wollten auch in ihrer Schuld hängen bleiben. Für die ist das eine Drohkulisse, selbstverständlich. Das ist kein leichter Weg. Und die anderen, die schon auf der anderen Seite des gläsernen Meeres stehen, die sagen, wunderbar und groß, heilig bist du, freuen sich über die Maßen. Und dazwischen noch ein paar, die sagen würden, ich bin so ein geknicktes Rohr. Passt gerade zu diesem Sonntag, ein geknicktes Rohr. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Was soll er mit mir schon anfangen? Jeder Handwerker, jeder Statiker würde sagen, geknicktes Rohr, ab auf den Schrott, damit kann man nichts anfangen. Er sagt, ich werde es nicht zerbrechen. Ich werde es nicht zerbrechen. Ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen. Psalm 98, er schafft Heil. Sie müssen Psalm 96, 99 und 100 dazu noch lesen, dann haben Sie das ganze Programm. Und auch Psalm 97, Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Dann kommt dieser schöne Satz, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Zorn Gottes, wir haben normalerweise einen Begriff dafür, das ist der oder die Orgä. Also das hört man schon fast, das ist richtig geladen. Zorn, da wird etwas zertrümmert. Steht hier aber nicht, sondern Thymia. Thymia, die Gesinnung. Oder ein bisschen stärker, an manchen Stellen kann man es deutlich sehen, die Leidenschaft. Eine göttliche, eine heilige Leidenschaft. Hinter den Kulissen, manchmal erkennbar auch auf der Weltbühne der Geschichte, jahrtausende lang ein leidenschaftlicher Gott. Wir sehen schon in der Schöpfung, wenn man sie denn wahrnimmt, ein leidenschaftlicher Gott mit tausenden und abertausenden genialen Ideen. Man muss nur hinsehen, leidenschaftlich für diese Welt. wunderbar gemacht, leidenschaftlich in der Erwählung seines Israels und in der Treue zu seinem Volk Israel, auch in der tiefsten Schuld, nicht zu sagen, weg mit euch. Er war ja ein paar Mal ganz nah dran, wir kennen die Geschichten. Und trotzdem immer wieder neu anzufangen, in Gnade und Gericht. Die größte Leidenschaft, die allergrößte Leidenschaft ist das Kreuz Jesu. Sein Sohn dahingegeben für die Schuld der Welt, für Sünder und Feinde und Ungläubige, für die, die ihn noch nicht sehen wollen, nicht sehen können und trotzdem für die Schuld der Welt. Die größte Leidenschaft in Jesus. Er zeigt, dass er alles hingibt für diese Welt. Und der Kerngedanke ist immer derselbe. Er kämpft nicht gegen diese Welt, sondern um diese Welt. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieser Wille hat nicht aufgehört. Und der am Kreuz hing, hat nicht plötzlich ein anderes Gesicht. Auch Drohkulissen, vielleicht für die, die ihn und sein Wort nicht achten wollen. Gerichte, die sich anscheinend endlos hinziehen. Wenn wir an die Plagen denken, die über Ägypten kamen, dann sehen wir allerdings, das waren, wenn ich es richtig sehe, längstens 7 Tage pro Plage. Einige nur 3 Tage, extra benannt. Also keine langen, äonischen Folgen, endlos und immer weiter, sondern eine relativ kurze Zeit. Es sind die letzten Zeiten in diesem letzten Zeitraum von 3,5 Jahren. Eins nach dem anderen, sehr zügig, sehr schnell. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, Sie und ich sind nicht mehr dabei. Wenn Sie zu Jesus gehören, sind Sie nicht mehr dabei. Aber dass er auch im Gericht gnädig ist, dass auch sein Gericht nicht ohne Gnade ist, weil seine Liebe nicht aufhört, weil seine Liebe nicht hinfällt. 1. Korinther 13, wo es heißt, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Man kann das als eine Forderung an uns verstehen. So musst du sein, so musst du lieben können und wenn du es nicht kannst, bist du noch nicht angekommen, oder? Man kann verstehen, das ist seine Liebe. So ist seine Liebe. Und die hört nicht auf, sondern sie bleibt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, aber sie handelt auch. Und am Ende oder kurz vorm Ende wird sie Gerechtigkeit schaffen. Vielleicht noch die Erinnerung daran, dass die Offenbarung des Johannes natürlich das letzte Buch der Bibel ist. Und das könnte den Eindruck erwecken, dass wir meinen, das sei auch das letzte überhaupt und danach käme nichts mehr. Nein, es ist nur das letzte Buch der Bibel. Ob damit schon alles erledigt ist, ist eine ganz andere Frage. Paulus würde sagen, nein, da kommt noch was, 1. Korinther 15. Die Geschichte geht noch weiter. Aber diesen Ausblick haben wir schon und diesen Ausblick, den möchte ich euch gerne mitgeben. Noch einmal Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte pro Jahr, meint das. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Gemeinde. Nein, da sind wir schon durch. Sie dienen zur Heilung der Völker. Die Blätter, ich neige dazu zu sagen, der Kompost, das, was bei uns nichts ist, bei ihm bekommt es einen ganz neuen Wert. Nicht nur die Früchte, die sind auch da, aber die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Und die Völker sollen ganz offensichtlich das Heil sehen und erleben. Was für ein gigantischer Satz am Ende der Bibel, Offenbarung 22. Groß und wunderbar sind deine Werke, du allein bist heilig. Wir beten. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrschaft dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig, ehret, liebet, lobet ihn. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.